Ja, Sie sehen das hier vorne. Ich habe das übertitelt mit heilsame Worte oder für mich nochmal so eine kleine Unterüberschrift, was einem die Bibel bedeuten kann. Ich würde Sie gerne mitnehmen zu einem Bibeltext im Johannesevangelium, Kapitel 6, ab Vers 60. Und den Text können Sie mitverfolgen hier vorne. Als Sie das hörten, so Johannes 6, ab Vers 60, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten: Was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus wusste schon von sich aus, dass sie murrten, und sagte zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? Wartet doch, bis ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war. Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige von euch haben keinen Glauben. Jesus kannte nämlich von Anfang an die, die ihn nicht annehmen würden, und wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu: Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da fragte Jesus die 12: Und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Vor einigen Wochen lief ein Film im Fernsehen, vielleicht haben Sie den gesehen. Auf jeden Fall, das war der Hauptdarsteller, Colin Firth. Für die Rolle in diesem Film hat er den Oscar bekommen. Der Film hieß The King's Speech und es geht um King George. Der ist nur eigentlich aus Versehen König geworden. Er ist der Vater der jetzigen Queen Elizabeth II. Und wie gesagt, er ist aus Versehen König geworden. Seine Ehefrau, Queen Mum ist das ja später geworden, also die mit dem Gin abends, die abends immer zum Einschlafen und so. Queen Mum hat mal in diesem Film gesagt: Also dich habe ich genommen, weil du stottertest. Also nicht nur hatte der eine sehr sensible Art, sondern auch einen Sprachfehler. Und sie dachte: Den nehme ich mir, denn der wird bestimmt nicht König. Sie hatte nicht damit gerechnet, und er natürlich auch nicht, dass der Thronfolger Edward Wallis Simpson begegnen würde, der zweimal geschiedenen Amerikanerin. Das war ein dramatischer Skandal. Auf jeden Fall verzichtet Edward auf den Thron und George wird König. Und ihm graust vor einem ganz besonders: vor Leuten stehen zu müssen und etwas sagen zu müssen. So beginnt dann auch der Film mit einer Rede von King George in Wembley. Naja, die Queen Mum bringt ihn allerdings mit einem Sprachhelfer, Sprachlehrer zusammen, der eine ganz eigenartige Methode hat. Das ist, da sehen wir ein paar Bilder jetzt. Jetzt habe ich gesagt, gut. Das ist der oben in der Mitte, das ist Lionel, der Sprachtherapeut. Und die begegnen sich und dann ist die Frage: Wie rede ich Sie denn an? Und King George natürlich stottert: Königliche Hoheit. Okay, sagt Lionel, ich nenne dich Bertie. Das war nämlich sein Spitzname. Und es entsteht eine tiefe, innige Freundschaft. Und Lionel mutet immer wieder King George etwas zu. Das hat zur Folge, dass er immer wieder vors Mikrofon tritt, King George, und in den Schrecken des Zweiten Weltkrieges sind dann hinterher die Ansprachen von King George eine Quelle der Hoffnung, des Mutes und der Zuversicht für sein Volk. Heilsame Worte. Das war so das Erste, was mir so einfiel. Klaus hat das schon gesagt, wir kommen ja aus einer Zeit der Worte. Ja, da hat man mir gesagt, es gäbe mit Sicherheit keine Steuererhöhungen. Jetzt ist die Frage: Kriegen wir das hin? Kriegen die das hin? Eine Koalition, wie wird das dann mit Steuererhöhungen? Also ist immer die Frage: Wie wird das mit den Worten von vor der Wahl, nach der Wahl aussehen? Eine ganz andere Szene. Worte. Ich habe aber auch gedacht, ich weiß nicht, wie Sie einkaufen gehen. Wenn ich diese Büchse mitbringe, heute Morgen auch, werde ich immer gefragt, ist das Ihr Mittagessen für heute? Nein, aber ich kaufe gerne Suppen. Und wenn ich einkaufen gehe, dann lese ich immer, wenn ich einkaufen gehe, die Zutatenliste. Also Suppe hat Wasser, okay, Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen, 6,5% Hühnerfleisch, immerhin. Ich halte nach zwei Dingen besonders Ausschau, nach einem Begriff, der nennt sich Maltodextrin. Hier steht er jetzt Gott sei Dank nicht. Maltodextrin, das ist so was Geschmacksanregendes, dann hat man hinterher mehr Hunger als vorher. Ist irgendwie nicht Sinn der Sache, ne? Und dann halte ich nach E-Zahlen Ausschau, zum Beispiel E635, steht jetzt nicht hier, aber E635, es gab mal so ein Unkrautvernichtungsmittel E605. Bis 635 ist nicht weit. Also so kaufe ich ein. Jetzt habe ich mich gefragt, kann man das eigentlich auch mit der Bibel machen, dass man mal guckt, was ist denn da eigentlich drin? Gibt es so Inhaltsbeschreibungen? Gibt es so Leitlinien, wo man mal dran ablesen könnte, was denn so in der Bibel drin ist? Ich bin bei drei Worten rausgekommen. Also einmal heilsame Worte. Wenn man da die Zutatenliste mal anschaut, heilsame Worte sind ehrlich. Ich lese das nochmal ab Vers 60 in Johannes 6. Kommen Sie mit. Als sie das hörten, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten, was er da redet, das geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus wusste schon von sich aus, dass sie murrten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wartet doch, bis ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Schalten wir uns mal in den Rahmen ein. Es bröckelt in den Reihen Jesu. Und zwar da hinten bröckelt es. Da sind plötzlich Plätze frei. Da werden auf einmal die Reihen gelichtet. Es ist eine dramatische Szene, finde ich. Während Jesus vorwärts zieht und nach vorne schaut, passiert da hinten etwas in seinem Rücken. Da bleiben Plätze frei. Es bröckelt in den letzten Reihen, heimlich, still und leise. Da verabschieden sich einige. Im Rücken von Jesus, könnte man zugespitzt sagen, findet der Abfall statt. Das war offensichtlich nicht so dramatisch, wie ich es jetzt betont habe. Das war zunächst mal eher dezent. Da gehen welche nicht mehr mit. Sie machen sich leise davon. Ihr Platz bleibt leer. Das muss man vielleicht nicht nur räumlich verstehen, sondern auch als inneren Prozess, als etwas, was so innerlich passiert ist. Denn bevor die Reihen und die Plätze da hinten ja leer bleiben, muss ja innerlich was passiert sein bei den Leuten. Und da fallen wohl Leute zurück, damals vor etwa 2000 Jahren, zurück in ihr altes Leben, in das alte Muster des Denkens, vielleicht in einen alten Lebensstil. Sie machen sich leise davon. Ist ja vielleicht auch einfacher, als offen zu rebellieren. Aber eins ist klar, der Text sagt, das war schon eine Zumutung, was Jesus den Menschen damals sagte. Sollen wir uns das mal hier in diesen Raum hineinholen, was er den Leuten zumutete? Wir haben das ja zum Teil auch gesungen und betont. Er hat gesagt, er ist der Sohn Gottes, der auf diese Erde kommt. Der kommt direkt aus dem Himmel, hier auf diese Erde und geht über diese Erde. Er ist der Sohn Gottes. Es war eine Ungeheuerlichkeit, so etwas zu sagen. Und es gibt manche Stellen, da verbietet das Jesus sogar, sagt das bloß nicht. Und an anderen Stellen gibt er sich deutlich zu erkennen und sagt, ich bin der Sohn Gottes, der auf diese Erde kommt. Hier in Johannes 6 benutzt er ein Bild. Wenn Sie das mal nachlesen wollen heute, es gibt eine Hungersituation im Volk Gottes in Israel, das ist das Alte Testament als Szene jetzt, und Israel ist unversorgt. Es regnet über Nacht und es regnet etwas Komisches, nicht Wasser, sondern irgendetwas kommt vom Himmel. Und sie nehmen das und probieren das und fragen, was ist das? Hebräisch Manhu, da hat das Ding dann seinen Namen her. Das ist Manna, das ist das Brot, das Gott seinem Volk schenkt. Und dieses Bild benutzt Jesus und sagt, ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel kommt. Eine Ungeheuerlichkeit, oder? Jesus ist das Brot zum Leben. Er kann dann auch in Johannes 6 sagen, wer mich aufnimmt, wie in sein Leben hinein integriert, wie man isst, wie man das Lebensnotwendige für sich erfährt und einem das Lebensnotwendige geschenkt bekommt. Wem ich so in das Leben eintrete, der wird überleben. Übersetzt hat also Jesus behauptet, ohne mich kommst du nicht zurecht. Darf ich das mal so persönlich sagen? Ohne mich kommst du nicht zurecht. Du brauchst mich, sagt Jesus. Das Steuer deines Lebens gehört in meine Hand. Da sind es die richtigen Hände. Du schaffst es ohne mich nicht. Du kommst nicht durch. Es gibt einen biblischen Begriff, mit dem ich schon naturgemäß sehr, sehr lange unterwegs bin. Der steht jetzt nicht ausgerechnet hier, aber der Sache nach kommt der hier vor, weil Jesus das genau macht. Und das Hauptwort wird uns gleich noch beschäftigen, denn das Hauptwort kommt drin vor. Das ist der deutsche Begriff ermahnen. Das ist eine Grundvokabel des Neuen Testamentes, eine Wesensbeschreibung eines wichtigen Aspektes heilsamer Worte, ermahnen. Und da kann sogar der Auftrag an die Christen in dieser Welt in diesem einen Begriff zusammengefasst werden. So macht das Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 5, Abvers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir jetzt Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wissen Sie, was ich jetzt am liebsten gerne machen würde? Ich würde gerne mal in Ihr Herz schauen, kann ich natürlich nicht. Keine Sorge, ich habe keine Röntgenaugen, aber vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Wenn Sie das Wort ermahnen hören, zucken Sie dann auch so zusammen wie ich? Ich habe so schwierige Erfahrungen mit dem Begriff ermahnen. Da fällt mir meine erste Lehrerin ein, die Frau Mackhold. Mensch, Günther, du hast eine Sauklaue, schreib anständig. Also ich habe eine ganz lange Linie von Ermahnungen und Ermahnungserfahrungen. Und irgendwann habe ich eine ganz wichtige Entdeckung gemacht, dass das, was in deutschen Bibelübersetzungen mit ermahnen übersetzt wird, ist gar nicht so einfach zu übersetzen. Das ist ein griechisches Wort, das zunächst einmal von der Grundbedeutung her was ganz anderes meint. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass eine ganze Reihe von unterschiedlichen Worten gebraucht werden im Deutschen, um das Griechische zu übersetzen. Da steht im Griechischen Parakaleo, das brauchen wir später. Das brauchen Sie nicht, damit Sie überzeugt sind, ich kann Griechisch, sondern das brauchen wir später nochmal für einen anderen Zusammenhang. Also Parakaleo, das wird übersetzt mit ermahnen, aber nicht nur damit. Das wird auch übersetzt mit trösten, mit herbeirufen, mit freundlich zureden, mit ermutigen, mit zusprechen, mit bitten. Und wenn ich so diese Reihe aufzähle, dann wird uns schon ganz klar, offensichtlich ist es nicht möglich, dieses eine Wort mit einem einzigen deutschen Wort zu übersetzen. Was da eigentlich passiert, ich glaube, das muss ich Ihnen mal vormachen, das Wort Parakaleo bedeutet, jemanden an seine Seite rufen. Das ist eine Bewegung, die dieses Wort eigentlich sagen will. Jemanden an seine Seite rufen oder an die Seite eines anderen treten. Das steckt da drin. Und dann könnte das tatsächlich so eine doppelte Bedeutung haben. Wenn man sich die deutschen Übersetzungen anschaut, dann haben die zwei Schwerpunkte. Einen, ich nenne das so diesen klärenden Aspekt, das ist links die Ellipse, der Brennpunkt der Ellipse, das ist so links dieses Klärende, was Sie da sehen, ja. Orientierung gewinnen, Konsequenzen ausmachen können, klären. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn diese Bewegung des Ermahnens passiert. Eine andere ist hier, ja, mitfühlen. nachempfinden, unterstützen, das wäre das. Wenn Sie mal dahin gucken, offensichtlich hat das, was in diesen heilsamen Gesprächen mit Jesus passiert, einen klärenden Aspekt, einen Aspekt, der Orientierung gibt, einen Aspekt, der Konsequenzen aufzeigt, einen Aspekt, dass man hinterher weiß, wo es lang geht. Und dann hat es gleichzeitig aber auch diesen mitfühlenden Aspekt, dass man spürt, da empfindet jemand mit, da kommt etwas an, das geht dem auch unter die Haut. Wenn Sie dem mal nachspüren wollen, gucken Sie mal, es gibt Bibeltexte, Markus 3 zum Beispiel, Markus 6 zum Beispiel, da steht dieser Aspekt besonders betont, da heißt es, und er sah das Volk und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Es jammerte ihn, sagte die alte Luther-Übersetzung. Das heißt, es hat Jesus den Appetit verschlagen, als er die Leute sah. Mittagessen fiel aus. Und das gibt es auch immer wieder in den Gesprächen. Da kommt ein reicher junger Mann zu Jesus und sagt, was muss ich denn eigentlich machen, um in den Himmel zu kommen? Und dann sagt Jesus, lass uns mal ehrlich darüber reden. Der Lebensstil, der passt eigentlich nicht zu einem Menschen, der mir nachfolgt und in den Himmel will. Komm hinter mir her, folge mir nach. Das war eine ganz wichtige Entdeckung für mich, als ich entdeckte, aha, so redet Jesus wohl heilsam mit ihnen, mit den Menschen. So ist er heilsam unterwegs. Und jetzt nochmal zu den heilsamen Worten. Die sind ehrlich. Das heißt, die haben diesen klärenden, diesen Orientierung gebenden Aspekt und diesen mitfühlenden. Und am liebsten hätte ich jetzt, dass Sie mal Menschen einblenden. Und das könnten Sie in einer unterschiedlichen Art und Weise tun. Vielleicht aus sich selbst heraus, also von sich aus ausgehend, mit wem müsste ich mal sprechen, dass ich mal klareren Durchblick bekomme? Und mit wem müsste ich mal sprechen, der mir nicht nur die Leviten liest, aus einer Überheblichkeitsposition vielleicht mit mir redet, sondern der so mit mir spricht, dass ich den Eindruck habe, der kann mich verstehen, so sagen wir das ja oft landläufig, wenn wir spüren, da fühlt jemand mit, beziehungsweise da gibt auch jemand eine Orientierung oder da richtet mich jemand neu aus. Mit wem muss ich da mal sprechen? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Darf ich das mal persönlich fragen? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kenne das von mir. Ich habe immer oder relativ häufig Redebedarf. Mit anderen Christen oft. Mit anderen Menschen. Mit Menschen, die dann so ehrlich mit mir umgehen, dass sie ehrlich reden. Und gleichzeitig mitfühlend reden. Das kann man nämlich. Man kann in einer respektvollen, wohlwollenden, wertschätzenden Haltung anderen Menschen ansprechen und aus dieser Haltung heraus sogar wirklich alles ansprechen. Ich glaube, dass Jesus das getan hat und ich glaube, dass ich das immer wieder brauche. Aber vielleicht gucken Sie jetzt mal anders drauf, nicht von sich aus ausgehend als jemand, der das für sich braucht, sondern kennen Sie das auch? Ich kenne das. Da sind Menschen in meinem Umfeld und ich kratze mich dann hinter dem rechten oder dem linken Ohr und sage mir, eigentlich müsste ich mit dem mal sprechen. Eigentlich müsste ich mit dem mal reden und müsste mal ehrlich was sagen. Meinetwegen, dass ich mich ehrlich um ihn sorge, ehrlich um sie sorge. Und dann habe ich oft eine Verunsicherung, wie kann ich das machen, wie kann ich auf denjenigen zugehen. Und mitfühlen fällt mir vielleicht dann sogar leicht oder vielleicht auch gar nicht leicht. Aber wie geht das? Ich kann es bei Jesus so ablesen, dass ihm diese Balance eigentlich gelungen ist. Und deshalb hat dieser Begriff ermahnen jetzt für mich eine ganz andere Wendung genommen. Aber ein zweites noch. Heilsame Worte, wir gucken wieder auf die Zutatenliste. Ja, nichts mit Maltodextrin, E600, nichts. Sondern wir gucken mal, was wirklich da drin ist. Und das zweite, heilsame Worte sind ermutigend. Vers 63 in Johannes Kapitel 6. Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige von euch haben keinen Glauben. Jesus kannte nämlich von Anfang an die, die ihn nicht annehmen würden, und wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu: Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht. Jesus weiß, wie es seinen Jüngern ums Herz ist. Der weiß ganz genau, wie es denen geht. Das ist verblüffend, wenn Sie mal blättern wollen im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium hat eine Vorentscheidung getroffen, die immer wieder durchschimmert, die nicht ganz genau erklärt wird, aber die immer frappierend uns ins Auge sticht. Diese Vorentscheidung nämlich, dass Jesus weiß, wie es den Menschen geht, jedem Einzelnen. Das Kapitel 2 im Johannesevangelium kann sogar mit dem steilen Satz enden: Jesus hatte es nicht nötig, dass ihm irgendjemand etwas über irgendeinen anderen Menschen sagte, denn er wusste, was in diesem Menschen vor sich ging. Das könnte einen erschrecken. Die Leute haben das allerdings sehr heilsam erfahren. Er weiß, wie es seinen Jüngern ums Herz ist. Er kennt jeden Einzelnen, er kennt Nathanael, der unter dem Baum sitzt, Johannes Kapitel 1. Er kennt die Lebensgeschichte der samaritischen Frau, die ihm gar nicht so viel erzählen brauchte, Johannes 4. Und er weiß auch, was eigentlich jetzt die Motive seiner Jünger sind, die da so ihm hinterherlaufen, also seine Nachfolger sind. Und er kennt auch die, die aus den letzten Reihen weggeblieben sind, die weglaufen werden. Und er weiß sogar, wer ihn verraten wird. Vor allen Dingen kennt Jesus aber den Vater und den Heiligen Geist Gottes. Hatten wir es nicht eben mit Parakaleo, was so deutsch übersetzt wird mit ermahnen und dann so viele andere Begriffe noch? Das Hauptwort steht jetzt hier, das Substantiv, der Paraklet. Und das ist nur allein dem Heiligen Geist Gottes vorbehalten. Nochmal die Bewegung, ich mache es dir nochmal vor, nochmal die Bewegung, jemanden an seine Seite rufen. Und jetzt tritt, wenn jemand Jesus Christus gehört, immer der Heilige Geist Gottes an die Seite der Menschen. Immer da. Näher als die Luft, die du gerade zum Atmen hast, ist der Heilige Geist dir und deinem Herzen. Der Heilige Geist, deshalb auch die entsprechenden Übersetzungen in den sogenannten Abschiedsreden, Johannes Kapitel 14 bis 17, Tröster oder Beistand oder Helfer. Gottes Geist allein macht lebendig. Jesus weiß das. Er kennt den Vater und er kennt den Heiligen Geist Gottes, der lebendig macht. Irgendwann einmal habe ich gemerkt, dass ich mit diesem Heiligen Geist immer wieder rechnen kann. Vor ein paar Tagen habe ich mit einer Frau gesprochen und die sagte: Ich rechne mit dem. Ich rechne immer mit dem. Ich habe gesagt: Wie machst du das? Ja, sagt sie, das mache ich so: Wenn ich irgendwie unruhig bin, wenn ich irgendwie getrieben bin, wenn ich irgendwie aus dem Lot bin, frage ich mich immer, was bestimmt mich denn gerade? Ah, das finde ich eine interessante Frage. Was treibt mich denn eigentlich gerade um? Was ist denn gerade los mit mir? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, sagt sie, geht aber noch weiter. Und dann, ich habe mir einen ganz wichtigen Bibelvers rausgesucht: Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft. Und dann erinnere ich mich daran. Und dann habe ich entdeckt, offensichtlich rückorientiert sie sich immer wieder neu, aus der Unruhe heraus, aus dem Druck heraus, und erlebt, dass ihr Leben neu ausgerichtet wird auf diesen guten Geist Gottes. Tja, heilsame Worte sind die, die ermutigen. Da kommt einer, sagt Jesus, der in dein Leben tritt und der dich mit mir und dem Himmel auf ewig verbindet. Und dann wirst du ermutigt zu einem Leben. Ja, oft ist dieses Wirken des Heiligen Geistes gar nicht so deutlich ablesbar. Ich erkenne das oft nur rückwärts gewandt.
da gucke ich zurück und merke, dass das muss Gottes Geist gewesen sein, dass ich in der Situation vielleicht das richtige Wort hatte oder die richtige Entscheidung getroffen habe oder an den richtigen Platz gegangen bin. Da sehe ich, wie er Umstände lenkt, Konstellationen des Alltags. Da sind Menschen, die mir begegnen und mich ansprechen. Und ich kann das nicht erklären, aber auf einmal wird mir klar, das muss eine Antwort sein. Wahrscheinlich hat Gott die demjenigen in den Mund gelegt, extra für mich. Und das ermutigt mich. Aber auch im widersprüchlichen Erleben. Ich kenne Menschen, denen ich begegnet bin, die lange mit Jesus Christus schon unterwegs sind, die berichten mir von Krankheit und Unglück, von krummen Wegen und zerplatzten Träumen. Und die reden dann tatsächlich davon, dass Gott es geschafft hat, dass der Heilige Geist all das genutzt hat, umgestaltend in dieses Leben einzugreifen, dass Gott wirklich diese einzelnen Bruchsteine zu wichtigen Grundsteinen des Lebens gebaut hat. Man dreht sich um, blickt zurück und das hat gerade beigetragen, um Gott zu finden oder noch tiefer mit Jesus Christus zu leben, noch ein größeres Vertrauen zu entwickeln, dass ich zu Gott und zu Jesus Christus gehöre. Oder in dem unverdienten Glück, dass dir alles gelingt. Dass du, und das ruhig positiv verstanden, dass es dir gut geht. Dass du sicher und fest in deinem Leben stehst, in deinem Umfeld. Dass du es genießt, die Ruhe eines überschaubaren Alltags zu haben. Dass du einen angenehmen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung lebst. Egal, was es ist. Irgendwie muss das mit Gott zu tun haben. So zugespitzt meint das Paulus, alle Dinge dienen denen zum Besten, zum Aufblühen ihres Lebens, die zu Gott gehören. So schreibt Paulus das in Römer 8. Und heilsame Worte sind, ein drittes zum Schluss noch, die, die persönlich einladen. Als sie das hörten, ab Vers 66 nochmal, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da fragte Jesus die 12 und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Da hat Petrus sich wieder mal zum Sprecher der Zwölfen gemacht, als Jesus diese sehr, sehr, sehr schwierige Frage stellt. Der kennt ja die Motivationslage seiner Leute. Und er nagelt die Tür nicht zu nach dem Motto, hier kommt keiner mehr raus. Sondern er macht sie auf und fragt, wohin wollt ihr gehen? Wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Petrus dieses allgemeingültige Bekenntnis, dass Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, immer wieder erfahren und machen, du hast Worte ewigen Lebens. Ich habe es leider nicht so mit dem Tagebuch schreiben. Ich habe immer gehört, die Großen in Gottes Reich haben Tagebuch geschrieben. Ob das Billy Graham war, ob das Hudson Taylor war. Kann kein Großer aus mir werden, ich schreibe kein. Gut, aber hin und wieder notiere ich mir was. Und wenn ich mir was notieren würde, dann vielleicht doch. Und das habe ich auch getan. Meistens auf den ersten Blättern meiner Bibel, wenn ich eine neue Bibel anfange, übertrage ich das dann meist. Oh, hier habe ich das noch gar nicht gemacht, sehe ich. Dann übertrage ich das meist so ganz wichtige biblische Aussagen, wo ich gespürt habe, jetzt hat Gott ganz besonders zu mir gesprochen, hat diese biblische Aussage genutzt, hat diese Situation genutzt. Da steht der Name eines Kollegen, weiß ich noch genau, der mal in einer besonderen Situation, als wir auf Langeoog waren, mit mir gebetet hat. Habe ich gesagt, können wir mal auf dein Zimmer gehen, ich möchte mal mit dir reden. Da haben wir geredet, dann bin ich da niedergekniet, dann hat er mir die Hände aufgelegt, mich gesegnet. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben, nur den Namen, die Bibelstelle, die er mir gesagt hat, das wird alles wachgerufen. Der hatte mich eingeladen, wieder in Ordnung zu kommen. Und ich komme dann immer wieder in Ordnung, dann, wenn ich Gelegenheiten schaffe, wenn Gott sich Gelegenheiten schafft, dass sein Wort zu mir durchdringt. Jetzt habe ich das wieder auf mich angewandt, das könnten wir ja auch auf andere anwenden. Ich weiß nicht, Sie haben ja wahrscheinlich auch Leute, die Sie hier einladen zum Gottesdienst, zu einem besonderen Gottesdienst, zu einer besonderen Veranstaltung. Und kennen Sie das? Ich kenne das von mir, dass Sie dann so innerlich durchgehen und so ein Scoring machen, so eine Abstimmung. Hat das Sinn? Hat das keinen Sinn? Soll ich den nochmal ansprechen oder nicht mehr ansprechen? Ist da nicht schon Hopfen und Malz verloren oder so? Also das finde ich ganz schwierig. Ich entdecke solche Tendenzen. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Angst zusammen, sich immer wieder neu überwinden zu müssen, denjenigen anzusprechen, wieder bei der Nachbarin zu klingeln oder wieder die Freundin in der Schule anzusprechen und sich wieder eine Abfuhr zu holen. Diese Sorge, diese Angst, die habe ich ja auch. Wissen Sie, was mir dann schon mal hilft? Als ich zum Glauben kam, ich bin ja auf einer ganz für mich ungewöhnlichen Art und Weise zum Glauben gekommen. In unserem kleinen Ort in der Nähe von Bonn gab es damals meines Wissens gar keine Christen. Und dann zog so ein junger Mann dahin, der lud den ehemaligen Jugendkreis ein, der ihn besuchen sollte. Und die haben gesagt, wir kommen dich besuchen, aber wenn wir dich besuchen kommen, dann machen wir gerade einen Missionseinsatz daraus. Dann sangen die auf unserem Dorfplatz diese alten schönen Lieder, welch ein Freund ist unser Jesus, das war nicht so mein Geschmack, aber ich bin vorbeigekommen, ich war auf dem Weg zu einer Party, ich bin vorbeigekommen und hatte natürlich mit Kennerblick sofort erkannt, hier singen nicht nur Jungs, also hältst du mal an. Und als ich dann mit denen ins Gespräch kam, merkte ich, dass Gottes Geist mein Herz berührt, das konnte ich damals gar nicht sagen, das konnte ich nicht so in Worte fassen. Worauf ich hinaus will, später hat mir der eine Jugendliche gesagt, wir hätten nie gedacht, dass du zu Jesus findest. Wir hätten keinen Pfifferling für dich gegeben, keinen Pfifferling. Wir hätten uns das nie vorstellen können. Später bin ich in der Stadt, aus der diese Jugendgruppe kam, Pastor einer FEG geworden. Es konnte mir passieren, wenn ich dann bei Edeka einen Pfund Mehl kaufte und dann rausging, dass mir jemand begegnete und immer so machte. So nach dem Motto, hätten wir nie gedacht, die gaben keinen Pfifferling für mich. Und das ist mir auch immer wieder eine ganz wichtige eigene biografische Mahnung, niemanden aufzugeben. Wir wissen das nicht. Wir wissen das nicht, ob der Heilige Geist Gottes nicht noch ganz andere Wege mit diesem Menschen, mit diesem Menschen Herzen gegangen ist, um ihn oder sie anzusprechen. Und deshalb sind heilsame Worte immer auch die, die persönlich einladen. Heilsame Worte, das käme bei mir auf die Zutatenliste. Ehrlich, ermutigend, einladend. Ich bete mit uns und wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns Menschen geschickt hast, die ehrlich und authentisch, ermutigend und einladend mit uns gesprochen haben, die uns von dir erzählt haben, was du ihnen bedeutest, die uns erzählt haben, wie du ihr Leben verändert hast. Und das hat uns eingeladen zu dir hin. Wir möchten solche Menschen für andere sein. Wir möchten eine Gemeinde sein, die so ausgerichtet ist, weil es um dich und um dein Reich geht und damit immer auch um das Leben der Menschen und damit immer um das Aufblühen ihres ganzen Lebens. Nimm du uns bitte an deine gute Hand für diesen Sonntag und die ganze neue Woche und mach dieses Wort der Bibel in unserem Herzen fruchtbar. Dir zur Ehre und uns und anderen zum Segen. Amen.